geht's? Oh, jawohl. Schönen guten Morgen. Es ist schon gesagt worden, wir sind momentan in einer Predigtreihe. Wir in unserer Gemeinde, wir glauben, dass Gottes Wort lebendig ist. Und deshalb machen wir immer wieder so manchmal so Predigtreihen, wo wir durch ein Buch durchgehen und Vers für Vers durchlesen, einfach um zu hören, was sagt Gottes Wort. Und so heute Morgen haben wir ein interessantes Thema. Das ist dann spannend, wenn man Vers für Vers durchgeht, da kommen interessante Themen, über die man normalerweise nicht so reden würde. Und das Thema, was wir heute haben, zwar geht es heute um Engel. Es gibt eine Umfrage, mehrere Umfragen gefunden, die sind aber alle recht ähnlich. Und zwar die erste ist aus 2005 aus Deutschland. Da haben sie eine Umfrage gemacht und haben die Leute gefragt, glaubst du an Engel? Was glaubst du, was haben die Leute gesagt? Die meisten Leute glauben an Engel. 66% haben gesagt, ja, sie glauben an Engel. Aber nur 64% haben gesagt, sie glauben an Gott. 10 Jahre später in der Schweiz haben sie eine Umfrage gemacht, gleiche Frage, haben gesagt, 58% von den Schweizern glauben, dass Engel existieren und nur 46% glauben, dass Gott existiert. Und falls du denkst, die Österreicher sind anders, gibt eine Umfrage in Österreich aus 2013, gleiche Frage, 66% glauben, Engel existieren und 60% sagen, ja, es gibt halt irgendeinen Gott. Ja, ja. Spannend, oder? Mehr Leute glauben, dass Engel existieren, als dass Gott existiert. Natürlich können wir jetzt spekulieren, warum das so ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich deshalb, weil man Engel kann man sich so gestalten, wie man will. Gell? So ein bisschen so Pippi Langstrumpf-mäßig, wie die Welt, ich mache mir wie die Welt, wie sie will oder wie geht das. Gell? Ich mache mir meinen Engel so, wie er mir halt passt. Gell? Mein Engel, der passt auf mich auf beim Autofahren und der macht das und der schaut da und der hilft mir dort und sagt mir das. Gell? Aber Gott ist halt definiert. Gell? Gott ist so, wie er sich da offenbart. Und so möchte ich die ersten paar Verse lesen. Wir sind im Hebräerbrief. Hebräer, schlag einmal auf die Bibel, wenn du sie da hast. Und zwar ab Vers 4. Du hast, Gott hat Jesus hoch über die Engel gestellt. So hoch, wie der Titel, den er ihm verliehen hat, über ihren Namen steht. Zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Oder auch, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Für die Zeit, wenn Gott ihn, den Erstgeborenen, wieder in die Welt hineinführt, fordert er, alle Engel sollen vor ihm die Knie beugen. Also da wird schon gleich einiges gesagt über Engel. Und wir werden jetzt auch einiges über Engel hören und das hat aber einen Grund. Vielleicht fragst du dich, warum redet er über Engel und so weiter? Ich glaube gar nicht an Engel. Er hat einen Grund, warum er jetzt die nächsten 10 Verse über Engel redet. Also müssen wir ein bisschen uns gedulden, warum er das macht. Aber er sagt uns einiges und wir werden einiges erfahren. Und wie ich schon gesagt habe, Engel in unserer Kultur, man hat da alle möglichen Vorstellungen. Gell? So stellen sich gewisse Künstler Engel vor, gell? Mit Flügel und halt weiß natürlich. Manchmal werden sie auch so beschrieben oder gezeichnet. Gell? So ein liebes kleines Engelein. Gell? Also eine gute Dekoration auch. Gell? Aber wie sind Engel eigentlich? Was sind Engel? Ich möchte einfach ganz kurz so einen kurzen 5-minütigen Crashkurs machen, bevor wir diese Verse uns jetzt anschauen. Was wir in der Bibel sehen? In der Bibel sehen wir das erste Mal, ein Engel ist ein Postbote. Das ist ein Briefträger. Das bedeutet wortwörtlich das Wort Engel, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen. Der überbringt dir etwas. Ein Engel ist ein Briefträger Gottes. Und Engel haben verschiedene Namen in der Bibel oder werden verschieden bezeichnet. Ganz interessant, Engel werden als Söhne Gottes bezeichnet. Es gibt nicht, dass ein einzelner Engel als Sohn Gottes bezeichnet wird, aber Engel kollektiv werden als Söhne Gottes bezeichnet. Da wird irgendwie ausgedrückt, sie kommen von Gott. Gott hat sie geschaffen. Sie sind da mit Gott verbunden. Sie werden auch als Heilige bezeichnet in gewissen Bibelversen. Wenn von Heiligen die Rede ist, manchmal werden da Engel, sind da Engel gemeint. Manchmal werden sie auch Wächter genannt, von verschiedenen Sachen, gibt verschiedene Situationen. Im Neuen Testament ist manchmal die Rede von Fürstentümer und Gewalten und das ist ganz klar im Kontext immer, dass es dann auch von geistigen Dimensionen redet, also von geistigen Wesen, von Engeln. Ganz oft in den Psalmen auch wird von den Heerscharen geredet, der Herr der Heerscharen zum Beispiel. Herrschern, das ist ein anderes Wort für Engel. Und da gibt es noch 2 spezielle Formen, da gibt es die Cherubim und die Seraphim, das sind 2 Engel, die begegnen uns auch. Und wir sehen schon, da ist geistige, spirituelle Welt, die beschrieben wird, wo anscheinend auch verschiedene Hierarchien da sind, gell, irgendwie. Und wir kriegen da nur so einen kleinen Türspalt. Gott macht die Tür ein bisschen auf und sagt ein bisschen, hey, es gibt da noch echt viel mehr in einer geistigen Dimension, die du nicht mit deinen Augen sehen kannst. Und er erzählt uns aber nicht alles. Er erklärt uns nicht alles, wie und was und wie und so. Gell. Aber er lässt uns wissen, da gibt es mehr. Gell. Da ist noch was. Und ich muss jetzt heute Morgen gleich ein paar Mythen zerstören. Engel in der Bibel haben fast nie Flügel. Wenn du dich fragst, wie schaut der Engel aus? Gell? Das Bild, was wir davor gesehen haben, das ist lieb und nett. Aber in der Bibel, wenn den allermeisten Fällen, wenn da irgendeinem Engel jemand begegnet, schaut er aus wie ein Mensch. Wie ein ganz normaler Mensch. Abraham, da kommen drei Leute vorbei, er sagt, hey, geht's bitte nicht weiter, bleibt da, isst mit mir. Später kommt er drauf, das waren drei Engel. Dem Gideon begegnet der Engel und der Engel sagt ihm, hey, ich möchte, dass du dem kämpfst, und er schaut aus wie ein Mensch. Der Lot begegnet auch Engel. Der Elia wird von einem Engel bekocht. Daniel in der Löwengrube hat anscheinend auch Engel dort gehabt. Und in allermeisten dieser Fällen schaut der Engel einfach aus wie ein Mensch. Es gibt sogar einen Vers im Hebräer 13, Vers 2, da heißt, liebe Brüder und liebe Schwester, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Verrückter Gedanke. Also es ist möglich, dass du einem Engel schon begegnet bist, ohne es zu wissen. So, Engel sind Wesen, die menschliche Form annehmen können oder sich in menschlicher Form zeigen können. Es gibt auch Situationen, wo sie Engel zeigen, wo sie ein bisschen mehr, so wie man es sich vielleicht normalerweise vorstellt, ein bisschen mehr leuchten oder so, gell? Aber das ist in zwei besonderen Fällen, bei der Geburt von Jesu und der Auferstehung. Und sonst in den allermeisten Fällen sind das einfach ganz normale, begegnen sie als normale Menschen. Über die Cherubim und Seraphim rede ich jetzt nicht, das sind so zwei spezielle Engel, die einer ist ein Thronwächter, der anscheinend in Gottes Thron rumsteht, der andere bewacht den Garten Eden. Ist jetzt nicht so wichtig, aber wir sehen, wie ich schon vorher gesagt habe, wir sehen, hey, da ist so viel da und wir sehen nur einen kleinen Türspalt von dem. Gell? Und was machen jetzt die Engel? Ganz kurz, die Engel machen verschiedene Sachen. Sie sind erst einmal einfach Postboten, Briefträger. Wenn Gott was zu sagen hat, verwendet er Engel. Manchmal. Berechtigte Frage, warum macht Gott das nicht? Er kann es ja selber machen, oder? Haben wir keine Antwort, aber warum verwendet Gott uns? Er könnte auch alles selber machen. Anscheinend liebt es Gott, mit anderen Wesen irgendwie zu arbeiten. Und er verwendet Engel für gewisse Tätigkeiten. Wir sehen, dass Engel immer wieder Gott anbeten, mit Musik ihn besingen, vielleicht so wie heute. Gell? Engel grundsätzlich sind Wesen, die einfach Gottes Willen tun. Es gibt Situationen, wo Gott sagt, hey, über diese Nation kommt Gericht, und er schickt einen Engel. Es gibt Situationen, wo er sagt, hey, diesen Löwen in dieser Löwengrube, den müssen wir den Mund verschließen. Was macht er? Er schickt einen Engel. Er möchte den Petrus aus dem Gefängnis befreien. Er hätte einfach so die Handschellen aufmachen können, aber er schickt einen Engel. Engel sind Wesen, die Gottes Willen tun. Sie sind sogar im Konzil Gottes, da gibt es anscheinend, zumindest lesen wir von manchen, so eine Art Treffen im himmlischen Reich, wo Engel dabei sind, mit Gott reden. Und Engel freuen sich, sie beobachten und sie freuen sich über jede Bekehrung von einem Menschen. Sie freuen sich mit. Sie sind auf Gottes Seite, in Gottes Team, und sie freuen sich, wenn jemand sich bekehrt. Und es geht sogar noch weiter. Ich möchte da zwei Bibelverse vorlesen. Schlagt sie mal auf Epheser 3,9. Da lesen wir in Epheser 3,9. So sollte ich für alle ans Licht bringen, wie Gott das Geheimnis Wirklichkeit werden lässt. Das ist das Evangelium. Dieses Geheimnis hat er, der alles geschaffen hat, seit ewigen Zeiten bei sich verborgen. Aber jetzt sollen die Mächte und Gewalten im Himmel erkennen, wie vielfältig Gottes Weisheit ist, und zwar durch seine Gemeinde. Was steht da? Da steht, die Mächte und Gewalten, also diese geistigen Wesen, die sollen was erkennen von Gottes Weisheit und wie? Durch die Gemeinde, durch uns. In anderen Worten, die Engel erfahren etwas über Gottes Weisheit, über Gottes genialen Plan, über sein Evangelium, indem sie uns Christen beobachten. Indem sie Gemeinde zuschauen, und es geht sogar noch weiter. Schlag einmal auf in 1. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 12. 1. Petrus 1, Vers 12, da heißt folgendes. Es ist euch jetzt verkündet worden, und zwar durch diejenigen, die euch die gute Nachricht gebracht haben. Also ihr habt das Evangelium gehört. Und dann, dafür hat Gott ihnen vom Himmel her den Heiligen Geist geschenkt. Und sogar die Engel würden gern mehr darüber erfahren. Oder eine andere Übersetzung heißt, die Engel sehnen sich danach, mehr davon zu verstehen. Die Engel sehnen sich danach, mehr vom Evangelium zu verstehen. Verrückter Gedanke, oder? Gott hat anscheinend auch den Engeln nicht alles gezeigt, so wie auch uns Menschen nicht alles gezeigt hat. Aber sie freuen sich und versuchen zu verstehen, hey, was hat Gott da durch diesen Jesus gemacht? Was heißt es, dass Jesus gestorben ist? Was bedeutet es, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat? Und so, Engel haben alle möglichen Aufträge. Und jetzt gibt es so zwei Gruppen sogar mal. Es gibt die anderen, die überhaupt nie über Engel nachdenken, und da gibt es ja andere, die eine gewisse Faszination mit Engel haben. Hat es immer wieder Gruppen gegeben in der Menschheitsgeschichte, gell? Zum Beispiel die Sena oder die Qumran-Gruppe, die haben sich sehr damit beschäftigt. Und die Frage ist, okay, was machen wir jetzt damit? Gell? Stell dir vor, ein Briefträger kommt zu dir, gibt dir das Paket, du hast irgendwas bestellt, vielleicht eine Bohrmaschine oder ein Strickset oder was, ein Klopapier, was, was du so bestellst. Der Briefträger kommt und der gibt dir dieses Paket und der will schon wieder gehen und dann sagt, Moment, warten Sie mal kurz. Ich wollte Sie schon lange mal fragen, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsessen? Ah, okay, Sauerkraut. Und wie ist das, also sind Sie eigentlich Sturmfan oder eher Salzburg oder ist es VSV oder KAC? Ah, okay, KC, ja, gut, ja. Und wie ist das eigentlich? Was halten Sie eigentlich so von globaler Erwärmung? Was denken Sie darüber? Wissen Sie, ich mache das Paket kurz auf. Was denken Sie, die Bohrmaschine, passt die? Also probier das einmal mit dem Briefträger, wenn er kommt am Montag. Was wird er irgendwann sagen? Er wird sagen, hey, was willst du von mir? Gell? Ich bin nur ein Briefträger. Ich bringe dir einfach das. Und so ist jede Begegnung mit einem Engel, die wir sehen in der Bibel. Ein Engel nimmt nie, sagt, hey, schau auf mich. Hey, schau, wie ich dir das gebracht habe. Sagt jedes Mal, sagt er, hey, ich bin doch nur ein Postbote. Das, was ich dir da gebracht habe, das ist wichtig. Der mich geschickt hat, das ist echt wichtig. Aber ich bin doch nur dieser Briefträger. Und so mit dem kleinen Wissen können wir jetzt einsteigen in diese Verse. Schaut mit mir zurück in den 1. Hebräer, und zwar folgendes. Zu wem hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Oder auch, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Da wird zweimal zitiert, zwei verschiedene Verse aus dem Alten Testament. Einmal ein Psalm, Psalm 2, und einmal geht es da um ein Zitat aus dem Buch Samuel. Beides Mal sind es messianische Prophetien, sind es Prophetien über den Messias, wo es darum geht, dass eines Tages dieser Sohn kommen wird und der wird regieren. Und der Hebräer-Autor nimmt da jetzt Bezug drauf und sagt, zu einem Engel hat Gott es nie gesagt. Aber da sagt er zum Sohn, zum Messias, zu Jesus, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und da geht es jetzt nicht darum, dass, wie auch manche Sekten es auffassen, dass Gott irgendwie Jesus gezeugt hat, wortwörtlich, sondern da geht es darum, dass Jesus in einer ganz besonderen Beziehung steht zum Vater. In einer ganz besonderen Beziehung, wie kein Engel. Wir haben schon gehört, die Engel heißen auch Söhne Gottes, aber hey, dieser Engel, dieser Sohn, das ist was anderes. Und der Kontext von beiden von diesen Versen, da geht es um eine Thronbesteigung. Wenn du das zurückschaust, kannst du einmal nachlesen, Psalm 2, Samuel 7, geht es beides mal darum, dass dieser Sohn König wird. Das Bild ist also folgendes. Da steht der König und sein Sohn kommt nach vorne und der wird jetzt als neuer König gekrönt. Und dann sagt der jetzige König, sagt, das ist mein Sohn. Der ist jetzt König. Und dieser Krönungstag, das ist wie ein, noch einmal eine neue Bestätigung, dass das der Sohn ist. Dann beginnt eigentlich die wirklich wichtige Zeit von diesem König. Es gibt ja das Buch Könige im Alten Testament. Und wenn wir dort lesen, da lesen wir von ganz vielen Königen. Und da lesen wir aber nicht viel über die Zeit, bevor sie Könige waren. Sondern wir lesen eigentlich nur über die Zeit, wo sie Könige waren. Das ist das Wichtige. Das ist die Zeit, wo ein König definiert ist. Und so ist diese Beschreibung da gesagt, hey, dieser Sohn, der ist König, der wird König werden. Ihm gehört alles. Ich bin sein Vater, er ist mein. Und dann lesen wir Vers 6. Für die Zeit, wenn Gott ihn, den Eingeborenen, wieder in diese Welt führt, fordert er, alle Engel Gottes sollen vor ihm die Knie beugen. Also wenn dieser Sohn wieder kommt, Eingeborene kommen wird, was sollen die Engel machen? Sie werden sich vor ihm beugen, sie werden ihn anbeten. Und auch da, dieses Wort Eingeborene oder Erstgeborene heißt nicht, dass Jesus geboren worden ist, wie es zum Beispiel von den Zeugen Jehovas oder den Mormonen gesagt wird, sondern dieser Begriff Erstgeborene, das ist so wie ein Titel. Das ist sowas wie eine Bestätigung von jemand, der alles einmal erben wird. Im Normalfall war das der Erstgeborene. Der Erstgeborene hat alles geerbt, aber nicht immer. Zum Beispiel der Salomo wird als Erstgeborener bezeichnet. Der war aber Zehnter, also Zehnter Kind. Und das sehen wir in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel der Isaac wird als Erstgeborener bezeichnet, obwohl der Ismael eigentlich der Erstgeborene war. Warum? Weil der Isaac hat alles geerbt. Im Römischen Reich, wenn ein Vater seine Söhne nicht mögen hat und er nicht wollte, dass die das erben, dann hat er zum Beispiel einen Sklaven hernehmen können und sagen können, das ist der Erstgeborene. Und der Sklave hat dann alles geerbt. Also es ist ein Titel, es ist eine Beschreibung, dass dieser Sohn, dieses Kind das Recht bekommt, alles zu erben. Und das ist dieser Sohn, das ist Jesus. Der ist auf komplett einer anderen Liga wie diese Engel. Und diese Engel, was machen sie? Sie werden ihre Knie beugen. Sie werden ihn anbeten. In Vers 7 dann, im Blick auf die Engel sagt er, er macht seine Engel zu Sturmwinden und seine Diener zu Feuerflammen. Also die Engel dienen ihm. Sie dienen dem Sohn. Aber im Blick auf den Sohn sagt er, dein Thron, o Gott, besteht für immer und ewig. Der Maßstab des Rechts ist das Zepter, mit dem du dein Königreich regierst. Du liebst Gerechtigkeit und du hast Verbrechen. Deshalb hat Gott dich gesalbt, dein Gott. Köstliches Öl hat er für dich ausgewählt. Damit zeichnet Gott dich aus vor allen, die zu dir gehören. Das ist eines der klarsten Aussagen im Neuen Testament, dass Jesus Gott ist. Du hast gesagt, über Jesus, jetzt wieder Zitat aus dem Alten Testament, dein Thron, o Gott, wird Jesus mit o Gott angeredet, besteht für immer und ewig. Und da wird beschrieben, wie er reagiert. Wir haben vorher darüber geredet, dass es der Kontext der Thronbesteigung ist. Gell? Er ist der König. Er ist derjenige, der regieren wird und sein Reich wird Gerechtigkeit sein. Sein Reich wird Frieden sein. Sein Reich wird das so sein, wie Gott sich das gedacht hat. Und weiter, Vers 10. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Er redet immer noch vom Sohn, bezeichnet ihn jetzt als Herr. Du hast am Anfang die Erde gegründet. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Eines Tages werden sie vergehen, du aber bleibst. Alles Geschaffene wird zerfallen wie alte Kleider. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Mantel. Wie ein Kleidungsstück werden sie gewechselt werden. Du aber bleibst immer derselbe. Deine Zeit geht nicht zu Ende. Wow, was für eine Beschreibung von Jesus. Er hat beschrieben, wie er alles geschaffen hat. Alles. Und wie alles, was da besteht, obwohl er alles geschaffen hat, was wir sehen, es wird eines Tages einfach vergehen. Es wird zerstört werden. Es wird nicht mehr existieren. Aber Jesus nicht. Er bleibt für immer. Deine Zeit geht nie zu Ende. Seht ihr, wie er immer wieder diesen Vergleich macht zwischen Engel und Jesus. Er sagt, hey, Jesus wird regieren, die Engel werden dienen. Jesus ist der Sohn, die Engel und so weiter. Wie er immer hin und her geht. Und bei dem Punkt, ich denke, da muss ich jetzt einfach kurz auf Pause drücken. Wir wissen natürlich, wenn du schon länger gläubig bist, du weißt, Gott hat alles gemacht. Aber wir vergessen so schnell, was das bedeutet, was das heißt. Und ich habe mir gedacht, ich werde es heute versuchen, ein bisschen uns mitzugeben. Ich werde mal kurz die Erde ein bisschen verkleinern. Und zwar auf diesen Tennisball. Der ist 7 Zentimeter, circa 6,7 Zentimeter. Wenn das die Erde wäre, die Erde hat circa 13.000 Kilometer Durchmesser, wäre sie ziemlich klein. Gell? Wenn wir jetzt den Mond da hernehmen würden, der Mond hätte dann circa 1,8 Zentimeter. Und der Mond wäre circa, was denkt ihr, wie weit wäre er weg? Der wäre circa 2 Meter, so lange Arme habe ich nicht, aber ein bisschen mehr, genau. 2 Meter entfernt. Das wäre der Mond. Und stell dir jetzt vor, wir würden die Sonne jetzt noch hernehmen. Die Sonne ist circa 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Das wäre circa ein Durchmesser von, wenn wir das jetzt skalieren, gell, 7 Meter. 7 Meter, das glaube ich ein bisschen mehr noch sogar wie das. Gell. Was sind das? Vielleicht 5 Meter, was sagt ihr? 5, 6 Meter. Stellt euch vor, 7 Meter und das so einen großen Ball. Das wäre so circa das Maß von der Sonne. Wie oft wird da die Erde reingehen? Oft, gell? Diesen riesigen Ball vor dir, der diesen Raum einfüllt. Und wie weit müssen wir die Sonne jetzt wegplatzieren? Die Sonne müssen wir jetzt in unserem Maßstab, müssen wir sie fast 800 Meter wegplatzieren. Das heißt circa zum Bahnhof. Also die Sonne wäre am Bahnhof drüben und da wäre die Erde. Wird schon ziemlich groß, das Ganze, gell? Aber wir wissen ja, wir haben ja nicht nur die Sonne, sondern wir haben auch Planeten. Da gibt es zum Beispiel den Neptun, das ist der Planet, der am weitesten weg ist. Der wäre ca. 27 Zentimeter. Ich habe mir da einen Fußball hergerichtet, aber ich glaube, den hat irgendeiner von den Kindern erwischt. Nicht so wichtig, passt schon. Stellt euch einen Fußball vor, ein bisschen größer vielleicht. Das ist der Neptun. Und der Neptun, der wäre ca. jetzt muss ich nachschauen, dass ich keinen Blödsinn erzähle, 4,5 Milliarden, danke. Ja, mein Neptun, ja. 4,5 Milliarden Kilometer weg, das wäre jetzt in unserem Maßstab ca. 24 Kilometer. Das heißt, der wäre in Feldkirchen. Also wer ist aus Feldkirchen, könnt ihr halt mitnehmen, legt ihn dorthin. Das wäre der weiteste, entfernteste Planet, den wir haben in unserem Sonnensystem. Unglaublich klein. Und dazwischen nichts. Unglaublich, wie groß, wie gewaltig das ist. Aber natürlich, ich fange gerade erst an, gell? Stellt euch vor, der nächste Stern, also wir sehen ja viele Sterne, wir rausschauen in den Himmel, ein paar tausend vielleicht, der nächste Stern ist 4,2 Lichtjahre entfernt. 4,2 Lichtjahre, wenn wir das jetzt in unseren Maßstab rechnen würden, dann wären das ein bisschen mehr wie 200.000 Kilometer Entfernung. Das heißt, du müsstest 5-mal um die Erde gehen und dann könntest du den nächsten Stern, den du im Himmel siehst, hinplatzieren. Den nächsten. Jeder Stern, den du siehst, ist alt, aber 4 Jahre. Und natürlich, da könnte ich so viel sagen. Aber okay, eins noch. Der größte Stern, von dem wir wissen, natürlich, wir wissen ja nicht, wie viel es gibt, gell? Der größte Stern ist der VY Canis Majoris. Der ist circa 2000 Mal so groß wie unsere Sonne. Das heißt, in unserem Maßstab, gell, wir haben die Sonne, die haben wir uns jetzt gerade vorgestellt, gell, die ist circa so großer Ball, oder? Gell? 2000 Mal so groß, das wären 14,6 Kilometer. Mount Everest ist 8,8 Kilometer. Das heißt, du bräuchtest nicht, wenn du den Mount Everest auf der anderen Seite vorstellst, daneben, du müsstest einmal den Mount Everest und dann noch ein Dreiviertel des Mal den Mount Everest, so einen großen Ball müsstest du dir vorstellen und das ist einfach die Größe von diesem Stern. Wie oft passen wir da rein? Hey, und da passiert alles in meinem Leben. Da gehe ich zur Arbeit, da gehe ich zur Schule, da schreibe ich Schularbeit, da tue ich Sport machen, da fahre ich da in Urlaub, gell? Wie gewaltig groß ist dieses Universum? Und dann heißt es da, du Herr hast am Anfang die Erde gegründet, das war Jesus. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Eines Tages wird alles vergehen, aber du bleibst. Alles wird zerfallen wie alte Kleider. Wie ein Kleidungsstück wird es gewechselt werden. Du aber bleibst immer derselbe. Deine Zeit geht nie zu Ende. Was für ein Vergleich. Was für ein Gott. Was für eine Beschreibung von Jesus. Und dann beendet er diesen Abschnitt in Vers 13 mit folgender Aussage, mit dem meistzitiertesten Vers im Neuen Testament. Zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unterwerfe. Ich mache sie zum Schemel für deine Füße. Sind die Engel nicht alle nur Geister, die ihren Dienst tun? Sie werden ausgesandt zum Dienst an denen, die ihren Anteil an der Rettung empfangen sollen. Da wird ein letzter Vergleich gemacht. Du hast, zum Sohn hat Gott gesagt, alle deine Feinde, sie werden zu einem Schemel werden. Und das Bild, das verstehen wir auch, wenn wir nicht von der Kultur sind. Stell dir vor, ich bin nur der König, ich sitze da und meine Feinde, ihr könnt jetzt nach vorne kommen, sie, bleibt sitzen, meine Feinde knien vor mir und ich tue meine Füße drauf. Das ist das Bild, totale Unterwerfung. Wir sehen das zum Beispiel im Buch Josua, wo der Josua das macht mit seinen Feinden. So Gott, das wird Jesus einmal mit Satan machen. Das wird Jesus einmal machen mit den Dämonen. Das wird Jesus einmal machen mit allen, die ihm entgegenstehen. Das ist Gott. Das ist Jesus. Und was sind die Engel? Sie sind doch nur Geister, die ihren Dienst tun. Sie werden ausgesandt zum Dienst an denen, die ihren Anteil an der Rettung empfangen sollen. In anderen Worten, Engel sind ausgesandt worden, um den Gläubigen zu dienen. Engel sind, also einer dieser Verse, wo wir das sehen, wir sehen in der Bibel nicht, dass jeder einen Schutzengel hat oder so, das sehen wir nicht, aber sehr wohl, dass Gott Engel aussendet in diese Welt, um die Gläubigen zu dienen. Wie genau und was die genau machen und wo und wie, das kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mit, eines Tages vielleicht. Gell? Aber wir wissen, dass Gott sie gesandt hat, dass Gott sie verwendet, um uns zu dienen. Verrückt. Und jetzt am Ende bleibt natürlich dann einfach eine Frage. Gell? Warum hast du jetzt gerade 10 Verse über Engel geredet? Hast du einfach irgendwie so einen Engel-Fetischismus, dass dich so interessiert oder was? Wieso Engel? Und ich habe schon am Anfang gesagt, von dieser Predigtserie, dass das eigentlich eine Predigt ist, dieses Buch. Gell? Und wie in jeder Predigt macht der Autor Folgendes, er sagt was Theologisches und dann wird er praktisch. Und das Praktische, das kommt jetzt in den nächsten 2 Verse. Das sagt Folgendes. Deshalb, das ist alles, was ich gerade jetzt erzählt habe, deshalb ist es notwendig, dass wir uns umso genauer an das halten, was wir gehört haben. Sonst treiben wir am Ziel vorbei. Nun war ja schon das Wort verbindlich, das durch Engel verkündet worden war. Und jeder, der es übertrat oder ungehorsam war, hat seine gerechte Strafe bekommen. Wie sollen wir dann erst davonkommen, wenn wir eine so große Rettungstat missachten? Am Anfang hat der Herr selbst sie verkündet. Das wurde uns von denen zuverlässig bestätigt, die es gehört haben. Er sagt, deshalb sollen wir ganz genau hinschauen. Warum? Weil früher schon diese Nachricht, die gekommen ist, und die ist durch Engel gekommen, wir lesen es in der Apostelgeschichte und in anderen Stellen, wo gesagt wird, dass am Mount Sinai, im Berg Sinai, dass das Gesetz durch Engel den Menschen gegeben worden ist. Das waren Engel. Und obwohl es von Engel gegeben worden ist, war das schon so extrem wichtig und so extrem wertvoll. Und jemand, der es nicht getan hat oder da Übertretungen gemacht hat, der hat die Folgen getragen. Und wie viel mehr dann, wenn Jesus selbst kommt, der Schöpfer von all dem, der so viel höher über den Engel steht, wenn der kommt und eine Nachricht für dich und mich hat, wie viel mehr sollten wir denn ihm zuhören? Das ist der ganze Punkt, warum er jetzt so lange über Engel geredet hat. Er hat gesagt, hey, wisst ihr, Engel sind gewaltige Wesen, die sind wirklich von Gott geschaffen und all diese Sachen. Und sie haben das Gesetz gebracht. Und das ist gut, das ist wertvoll, das ist von Gott. Und wie viel mehr, wenn jetzt der Sohn höchstpersönlich kommt, Gott selbst Mensch wird und dir was zu sagen hat, wie wichtig ist es doch, dass wir da hinhören. Dass wir das sehen. Und er sagt nicht, und das ist vielleicht jetzt für uns ganz wichtig, sagt nicht, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder neue Dinge erfahren. Gell? Vielleicht bist du heute hergekommen und hast gedacht, ich möchte irgendwas Neues hören über Gott in der Predigt. Ist ja okay. Oder vielleicht bist du jemand, der ganz viel Predigten auf YouTube schaut oder einfach immer sagt, ich möchte was Neues von Gott. Aber er sagt doch eigentlich Folgendes. Er sagt, es ist viel wichtiger, dass wir nochmal genau hinschauen. Auf die Basics, auf die Grundlagen, auf das Evangelium. Und ja, da rede ich gerade zu dir, auch wenn du schon lange Christ bist. Es ist notwendig und es ist wichtig, dass du nochmal ganz genau hinschaust zu dieser Nachricht. Und was ist diese Nachricht? Das ist das Evangelium. Die Nachricht ist, dass Gott dich liebt. Dass dieser gewaltige, große Gott dich unendlich gern hat, so wie du bist. Dass dieser gewaltige Gott aber gleichzeitig heilig ist. Dass er das hasst in dir. Was schlecht ist, was böse ist. Dass er das nicht stinkt, dass es nicht existieren kann in seiner Gegenwart. Und dieser gewaltige Gott möchte aber trotzdem mit dir sein. Und deshalb ist er Mensch geworden. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Deshalb ist er gestorben. Für dich. Für mich. Deshalb hat er den Tod besiegt, weil er gesagt hat, hey, ich möchte, dass eines Tages das existiert, dass der Satan vor mir kniet und er zum Schemel meiner Füße wird, damit du bei mir sein kannst, weil du bist mir so wertvoll. Dass du eines Tages mit mir leben kannst, so wie ich mir das gedacht habe im Garten Eden, in einer neuen Schöpfung. Das sagt der Autor vom Hebräerbrief. Das ist es notwendig, dass wir nochmal ganz genau da hinschauen und uns fragen, hey, was heißt das heute für mich? Und ich darf dich einladen, hey, wenn du das vielleicht alles neu für dich ist, dass du dich zum ersten Mal einfach darauf einlässt. Fragst, hey Gott, ich weiß nicht genau, was der da jetzt die ganze Zeit von geredet hat, aber irgendwie möchte ich dich einfach erleben, kennenlernen. Stimmt das wirklich? Und ich möchte dich einladen, wenn du schon 15 Jahre Christ bist oder länger, schau nochmal genau hin. Das ist eins meiner Gebete, die ich wirklich regelmäßig bete, wo ich sage, Herr Gott, lass das Evangelium nie langweilig werden für mich. Lass mich nie einfach wegzoomen in Gedanken, wenn das einfach nochmal gesagt wird. Lass mich, dass das einfach tief gehen in mein Herz. Lass mich das verändern. Heute, das ist mein Wunsch für mich, mein Gebet für dich. Und das möchte ich jetzt noch mit uns beten. Ewiger Vater, wir können nur staunen, wie viel mehr es gibt. Aber wenn wir nur so einen kurzen Einblick kriegen in diese Dimension, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, da sehen wir, da ist so viel mehr. So viel von dir auch mehr, von einem Wesen, was wir nicht verstehen, was wir noch nicht kennen, wo wir noch staunen dürfen, wo wir noch mehr kennenlernen dürfen. Und Vater, lass uns Menschen sein, die wirklich das tun, was der Autor vom Hebräerbrief uns da auffordert, nochmal wirklich genau hinzuschauen, genau zu sehen, was du vorhast, was du machen möchtest, auch in meinem Leben. Und ich sage einfach danke, 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 dass du uns liebst und dass du das auch wirklich möchtest, dass du uns möchtest, dass du mich möchtest. Wir können nur staunen, wie dieser große und gewaltige Gott das tut. Sagen wir danke dafür. Amen.